NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus dem Studio Osnabrück mit Caroline Kempe. Guten Tag. Der Sozialstaat soll Bürgerinnen und Bürgern nur unter die Arme greifen, wenn sie selbst sich nicht mehr helfen können. Das nennt man Subsidiaritätsprinzip. Genau das ist im Fall einer Familie aus dem Emsland verletzt worden. Sie hatte sich für viel Geld ein neues Haus gekauft und wollte trotzdem weiterhin Bürgergeld beziehen. Das hat ihr das Jobcenter aber verwehrt und das war richtig, hat nun das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entschieden. Jöran Ladewig, wie konnte sich die Familie denn ein Haus kaufen, wenn sie Bürgergeld bezieht?
Ursprünglich wohnte die Familie in einem Haus am Stadtrand mit 7 Leuten. Dieses Haus hat die Familie aber verkauft für gut 500.000 Euro. Dann hat das Jobcenter gesagt, von diesem Geld könnt ihr ja jetzt euer Leben selbst finanzieren und braucht kein Bürgergeld mehr. Stattdessen hat sich die Familie ein neues Haus gekauft, näher an der Innenstadt. Kein Problem, sagt das Jobcenter. Die Familie könne ihre Lebenshaltungskosten trotzdem selbst bezahlen. Einfach ein Darlehen aufnehmen und der Bank als Sicherheit einen Teil des Hauses versprechen. Und dieser Argumentation folgt das Gericht nun.
Die Familie hatte ja gegen den Bescheid des Jobcenters einen Eilantrag eingereicht. Wie hat sie den begründet?
Mit der sogenannten Karenzzeit. Die gilt für Bürgergeldempfänger 12 Monate lang. Währenddessen ist ihr Eigentum bis zu einem gewissen Grad geschützt. So sollen Menschen, die vorübergehend arbeitslos sind, nicht gleich ihr ganzes Erspartes verlieren. Dieser Fall ist aber anders, so das Gericht. Die Familie habe schon über Jahre Hartz IV bezogen. Und das neue Haus sei kein schützenswertes Eigentum. Das Grundstück sei zu groß. So viel Fläche gesteht der Gesetzgeber den Bürgergeldempfängern nicht zu. Wer so viel Eigentum hat, soll auch sein Leben selbst finanzieren.
Informationen waren das von Jöran Ladewig. Das niedersächsische Moorschutzprogramm sieht vor, ehemalige Torfabbauflächen sollen wieder vernässt und renaturiert werden. Damit das geht, muss nach dem Abbau eine Resttorfschicht im Boden verbleiben. Im Naturschutzgebiet Esterwege-Dose im Grenzland zwischen den Landkreisen Emsland, Kloppenburg und Leer gab es schon öfter Hinweise darauf, dass Unternehmen mehr Torf abgebaut haben könnten als erlaubt. In einem Fall hat sich die Staatsanwaltschaft Oldenburg eingeschaltet. Er hat Kassens, worum geht es genau?
Die Staatsanwaltschaft hat Strafbefehle beantragt gegen einen 52- und einen 77 Jahre alten Mann. Die beiden sind Geschäftsführer eines Düngemittelherstellers. Laut Auflage der zuständigen Naturschutzbehörde, dem Landkreis Kloppenburg, sollte ihr Unternehmen eine Torfschicht von 30 Zentimeter erhalten. Als die Behörde die Flurstücke überprüfte, fiel aber auf, dass der Torf stellenweise auf 19 Zentimeter abgebaut wurde, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Daraufhin erstattete der Landkreis Anzeige. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern vor, schutzbedürftige Gebiete gefährdet zu haben und fordert eine Geldstrafe. Außerdem sollen sie rund 60.000 Euro zahlen, die Summe, die die beiden durch die Tat zu Unrecht erlangt hätten. Laut Amtsgericht Kloppenburg wurde der Strafbefehl bereits zugestellt. Bis Ende der Woche können die Unternehmer noch Einspruch einlegen. Sollten sie das tun, kommt es voraussichtlich zum Prozess.
Die Internationale Grüne Woche in Berlin ist gestartet. In diesem Jahr mit einer Änderung, nämlich ohne Tiere. Die dürfen wegen der Maul- und Klauenseuche nicht ausgestellt werden. Aber natürlich gibt es wie in jedem Jahr kulinarisch so einiges zu entdecken. Fritzi Blömer, welche regionalen Leckereien gibt's denn auf der Messe?
Wenig verwunderlich gibt es auch in diesem Jahr wieder Grünkohl in rauen Mengen. Allerdings nicht nur klassisch mit Pinkel, sondern auch als Curry oder Smoothie mit Ingwer, Möhre und Sellerie. Am Stand des Oldenburger Münsterlandes ist eine Küche aufgebaut, in der ein Profikoch zugange ist. Am Mittwoch kocht der dann gemeinsam mit Prominenz aus der Region in einer moderierten Kochshow. Die Landräte Gerdesmeier und Wimberg aus Vechta und Kloppenburg wollen zum Beispiel dabei sein oder auch Stefan Niemeyer, der Geschäftsführer von Rasta Vechta. Der Basketballverein ist auch noch auf andere Art und Weise vertreten, und zwar mit dem neuen vereinseigenen Rasta Bier. Johannes Knuck vom Verbund Oldenburger Münsterland sieht die Grüne Woche als Chance, neben Agrar- und Ernährungsthemen auch über den wachsenden Tourismus in der Region zu informieren. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, bei einem Teller Grünkohl oder einem von der Erdbeerkönigin ausgeschenkten Likör kämen oft gute Gespräche zustande.
Wer bei den frostigen Temperaturen keine Lust hat, draußen zu sein, für den ist es vielleicht die beste Zeit für einen Besuch im Museum. Da hat unsere Region einiges zu bieten, Kunst, Kultur oder Geschichte, groß oder klein. Aber auch bei uns haben die Corona-Jahre den Museen zu schaffen gemacht. Wie zufrieden die Museumsbetreiber mit dem vergangenen Jahr sind, Paul Hinske hat nachgefragt.
Das ist eine Teufelskralle. Das ist
Reinhard Neumann steht in seinem Museum, das Sandsteinmuseum in Bad Bentheim. Er zeigt hier, wie damals die bekannten Bentheimer Sandsteine transportiert wurden. Pro Tag kommen rund 10 Besucher. Kein Vergleich zu den großen Museen. Das Museum Industriekultur in Osnabrück mit Ausstellung zu Steinkohleabbau und Dampfmaschinen gehört zu diesen großen. 53.000 Besucher im Jahr 2024. Ein Plus von fast 20%. Ganz anders lief es für das Schloss Clemenswert im Emsland. Erneut rund 38.500 Besucher. Allerdings 2019 waren es noch 15.000 mehr. In Osnabrück erhielt bundesweit besonders viel Aufmerksamkeit die Ausstellung Kinder hört mal alle her in der Kunsthalle Osnabrück. Die Performance der Künstlerin Sophia Süßmilch wurde stark kritisiert, doch ohne große Auswirkungen. Rund 21.000 Besucher, etwas weniger als im Vorjahr. Das Museum Kalkriese mit der Varusschlacht ist eines der größten Museen in der Region. 2024 kamen nahezu 60.000 Besucher, weniger als in den Vorjahren. Aus Kostengründen gab es keine Großveranstaltung. Und es kommen weniger Gruppen als vor Corona. Ein Problem, das viele Museen beschäftigt. Auch das Sandsteinmuseum in Bad Bentheim.
Wir hatten 3.900 und durch Corona sind die Besucherzahlen natürlich ins Unendliche nach unten gestürzt und sind aber jetzt wieder bei deutlich über 2.000, also bei 2.600 in 2024. Das ist natürlich noch nicht das, was wir gerne möchten.
Die 16 befragten Museen in der Region zählten im vergangenen Jahr insgesamt rund 500.000 Besucher.
Wir in Niedersachsen mit weiteren Meldungen aus der Region. Die Polizei fahndet nach zwei Unbekannten, die gestern Abend eine Tankstelle in Osnabrück überfallen haben. Die vermummten Männer bedrohten demnach die 50-jährige Kassiererin mit einem Messer und zwangen sie dazu, die Kasse zu öffnen. Dann flüchteten sie mit dem erbeuteten Geld. Die Angestellte blieb unverletzt. Und noch eine Meldung vom Basketball. Rasta Vechta steht vor einem schweren Auswärtsspiel. Der Bundesliga 8. muss am Abend beim Tabellenvierten in Würzburg antreten. Mit einem Sieg würde Vechta Kontakt halten zu den direkten Playoff-Plätzen. Schauen wir noch aufs Wetter. Heute ist es überwiegend bewölkt und neblig, aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei minus 1 Grad in Alfhausen und 0 Grad in Emlichheim. In der Nacht teils klar, teils bewölkt. Auch Nebel und Hochnebel sind möglich. Die Temperaturen sinken auf minus 3 Grad. Morgen zunächst noch viel Nebel, später lockert es auf und die Sonne zeigt sich. Es bleibt trocken bei 2 Grad in Tviest und 3 Grad in Dissen am Teutoburger Wald. Das war Wir in Niedersachsen aus dem Studio Osnabrück mit Caroline Kempe.